Heute ist Gideon dran, Gideon, der Glaubensheld par excellence, oder? Wer das Privileg hatte, eine Sonntagsschule zu besuchen, wer ist mal in einer Sonntagsschule gesehen? So? Ich eben auch nicht. wer das Privileg hatte, in einer Sonntagsschule eine Sonntagsschule zu besuchen, kennt den Gideon natürlich, unseren heutigen Richter, oder? Er war auch ein Richter, als den eben den Glaubenshelden par excellence. Und er war ein Glaubensheld, oder? Das Resultat seines Heldentums war, am Anfang seines Weges standen die Aktien von Gottes Volk irgendwie 2 Zentimeter über dem Abgrund, oder? Und auch die Lebensumstände waren sehr, sehr bedrückt und das Gottesbewusstsein war verschwunden bei den meisten. Und in dieser Situation berief Gott eben diesen Gideon. Und Gideon hörte den Ruf nicht nur, war nicht nur ein Hörer, sondern war ein Täter, war diesem Ruf gehorsam. Und am Ende seines Dienstes standen die Aktien von Gottes Volk und auch ihre Lebensumstände und alles ein echtes Stück höher. Er hat viel erreicht, oder? Und es liegt bei oberflächlicher Betrachtung nahe, in Gideon einfach einen Helden zu sehen, so eine Art übermenschliche Figur, so wie der Herakles oder so, oder irgend sonst irgendein jemand, der besonders gut shooten kann halt oder so. Aber wir sind ja nicht in der Sonntagsschule hier und darum werfen wir mal einen Blick sozusagen hinter Gideons Kulisse, wozu die Bibel eben auch einiges Material enthält, oder? Schauen wir uns es zusammen an, dann sehen wir erstens, oder? Gideon war ein Mensch mit echten Stärken. Zum Beispiel hatte er einen glasklaren Blick für die Realitäten seiner Zeit. Er machte weder sich noch anderen etwas vor. Er wusste, auf was für ein tiefes Niveau sie gesunken waren, oder? Und entsprechend war dann seine Reaktion, als der Engel Gottes auf ihn zukam und ihn ansprach. Oder? Das war eine super Erfahrung eigentlich. Der Engel Gottes sprach ihn an und heißt dann Richter Kapitel 6, Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr sei mit dir, du streitbarer Held. Und das war Gideons Reaktion im Vers 13. Dann Gideon sprach, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dies alles so widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählen? Oder? Gideon hat nie ein Wunder erlebt. Gideon hat wahrscheinlich innerlich gedacht, wovon spricht dieser Engel, oder? Und das können wir von Gideon schon mal lernen. Ein Glaubensheld zu sein bedeutet nicht, die Realitäten zu ignorieren oder schön zu reden, sondern es bedeutet immer zuerst einmal Antworten finden für seine eigenen Fragen bei Gott. Auch wenn es halt manchmal dann nicht so fromm tönt, oder? Er ist ja offensichtlich ein grober Zweifler, oder? Noch etwas zeichnete Gideon aus. Gideon handelte nicht einfach von sich aus, sondern hatte eine klare Berufung. Und bis diese Berufung zu ihm kam, lebte er eigentlich einfach ein normales Leben und machte seine Arbeit, oder? Bis an dem Tag, wo der Engel Gottes ihm seine Berufung zusprach. Eben diese Berufung, gehe hin. Er bekam ganz klar den Auftrag von diesem Engel, gehe hin in dieser deiner Kraft, so sollst du Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Und dann sagt der Engel noch, siehe, ich habe dich gesandt. Ist wie eine Art eine Garantie, oder? Da ist irgendetwas von Gott jetzt drin. Aber auch dann läuft es überhaupt nicht wie in Hollywood, oder? Gott lässt Gideon nicht plötzlich irgendwie die Bizeps anschwellen und verschreibt ihm auch keine Intelligenzpillen, sondern Gott sagt es einfach zu ihm, geh hin in deiner Kraft, oder? Ist der nicht auf dem, der Vers ist nicht, hat wieder, also gut, geh hin in dieser deiner Kraft, oder? Und irgendwie, als ich das durchgelesen habe, so wieder mal nach irgendwie 10 Jahren das erste Mal, habe ich gedacht, was, in dieser deiner Kraft, sagt der Engel zu Gideon, sollte es nicht heißen, in meiner Kraft, in der Kraft Gottes, oder? Scheinbar nicht, oder? In dieser deiner Kraft gang jetzt, oder? Und oft, wenn Gott jemanden ruft, fängt er genau dort an, er baut auf vorhandenen Stärken, setzt an vorhandenen Stärken. Und dann fängt ein zweiter Prozess an. Die Bibel redet davon so, dann 2. Petrusbrief. Darum, Brüder, Schwestern, bemüht euch, umso eifriger eure Berufung und Erwählung festzumachen. Viele fühlen sich berufen, oder? Und es klappt dann doch nicht. Und Berufungen, es reicht nicht, eine Berufung zu haben, man muss sie festmachen, oder? Und so machte Gideon seine Berufung fest, indem er einfach auf der Stufe des Natürlichen, seines natürlichen Menschseins gehorsam war. Und man sieht, Gideon hatte echte Stärken. Realitätssinn, klare Berufung, Gehorsam, oder? Was für ein toller Hecht, oder? Beziehungsweise Held, halt eben ein Glaubensheld, oder? Aber im Unterschied vielleicht zu den Fernsehnachrichten oder dem Tagesanzeiger oder dem Online-Blick enthält die Bibel nie nur die halbe Wahrheit, oder? Sondern immer die ganze Wahrheit. Und auch über Gideon, die ganze Wahrheit. Und die ganze Wahrheit war eben, neben seinen Stärken hatte Gideon auch mega Schwächen. Und zwar Schwächen, die man bei einem Glaubenshelden eigentlich zu allerletzt vermuten würde. Gideons Schwäche Nummer 1, oder? Gideon zweifelte enorm, oder? An sich selber auch. Schon an sich selber zweifelte er. Er sagt dann im Vers 15 zu diesem Engel, mein Geschlecht, also mein Clan, oder? Damals operierten die Menschen mehr so in großen Familienverbänden. Mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus, oder? Jüngste hat sowieso, ich bin auch der Jüngste gewesen in meinem Haus. Jüngste soll einfach die Klappe halten, oder? Und abwaschen und abtrocknen. Und das ist, Gideon war ein wenig so, man sieht ihn förmlich vor sich, wenn man das so liest in der Bibel, wie er auf den Boden schaut und seinen Hut in den Händen knetete und mit den Füßen scharrte, als der Engel Gottes ihn ansprach, oder? Wie soll ich mir das vorstellen? Hingehen in meiner Kraft, wer bin denn ich schon? Ich habe null Einfluss, kann nichts tun, seine Familie ist die geringste in Manasse und Manasse ist so irgendwie auch so, aber wie kann ich das vergleichen, ohne irgendeinen Anwesenden zu beleidigen? Manasse ist irgendwie so, ja, das kommt mir jetzt nicht in den Sinn, sonst sieht er nicht, ja genau, meine Tochter Christin, die mich gut kennt, sagt, sieht er nicht, ja. So irgendwie, nein, nicht, wenn wir aus dem Tent nachkommen, sonst ist Gabi wieder verrückt. Nein, aber er war eine totale Randfigur und kam aus einem Ecken Israels, nicht irgendwie von Jerusalem oder so, oder, sondern aus Manasse da im Schilf draußen. Und das war eine Schwäche, er glaubte überhaupt nicht, er sah sich selber überhaupt nicht als Helden, sondern als Randfigur. Eine weitere Schwäche hatte Gideon neben seinen Selbstzweifeln und neben seinem tiefen Selbstwertgefühl, heißt es dann, sieht man eben klar, wie er auch an Gottes Liebe zweifelt. Nun aber hat der Herr uns verstoßen, oder? Wie denkt ein Mensch von sich selber, wenn er das Gefühl hat, er gehört zu einem Volk, das von Gott verstoßen ist, oder? Es ist schon schwierig, wenn man kein Glaubensheld ist, aber er ist ein Glaubensheld und sagt solche Sachen. Und er ist davon überzeugt, bei uns läuft alles so himmeltraurig, weil Gott uns verstoßen hat. Und wie kann aus Zweifeln an sich selber und Zweifeln an Gott, wie kann daraus etwas werden? Die Bibel zeigt, wenn man es im Detail liest, dann dieses sechste Kapitel des Buchs der Richter, wie Gott regelrecht einen Weg gehen muss mit ihm, mit Gideon, ihn regelrecht aufbauen muss. Und wie machte Gott das? Wie baute er Gideon auf? Indem er ihm am Anfang gibt, er ihm immer wieder ganz klare Zeichen. Und indem er immer wieder, er gibt ihm diese Zeichen, weil Gideon etwas braucht, an dem er sich festhalten kann. Und Gideon ist das wichtig und er bittet dann sofort auch um immer wieder Zeichen. Vers 17, habe ich Gnade gefunden vor dir, sagt er zu diesem Engel, so gib mir doch ein Zeichen, oder? Und es funktionierte. Gott gab ihm nicht nur ein Zeichen, sondern danach folgten weitere Zeichen, und zwar Wunderzeichen. Das erste Zeichen dann, dieser Wunderzeichen ist, hat schon eine starke übernatürliche Komponente, weil Feuer sprang aus dem Felsen und verzehrte das Opfer, welches Gideon Gott darbrachte. Und wahrscheinlich war Gideons Reaktion auch, als er dieses Wunderzeichen sah, oder? Wow, hey, oder Halleluja, oder irgendetwas, oder? Aber diese Begeisterung hielt nicht lange an, und ein paar Verse weiter bittet Gideon Gott schon wieder um ein Zeichen. Das berühmte Zeichen mit dem Wollvlies, das Tau soll fallen auf dieses Schafsfell und dann überall rundherum und nicht auf das Schafsfeld. Er bittet Gott um wieder ein Zeichen, und als das Zeichen dann eintrifft, bittet Gideon wieder um ein Zeichen. Und man könnte sagen, er bittet um Zeichen, um die Zeichen zu bestätigen. Und das ist eine wichtige Lektion für Glaubenshelden und solche, die es werden sollen. Glauben, der auf Zeichen oder auf Erfahrungen beruht, ist zwar immer noch besser als gar kein Glauben, aber dorthin geht die Reise nicht in alle Ewigkeit, oder? Gott lässt sich vor allem am Anfang eines Glaubensweges oder auch am Anfang eines Weges vielleicht oder am Anfang eines Prozesses lässt sich oftmals ein auf Zeichen, darauf Zeichen zu geben. Aber Glauben, der auf Zeichen beruht, ist schwach und bleibt schwach. Und braucht immer noch ein Zeichen, damit es weitergeht. Und der Weg Gottes war es damals nicht und ist es auch heute nicht, mit Menschen andauernd über Zeichen zu kommunizieren. Und ihnen so immer wieder seine Existenz oder seine Gegenwart oder seine Liebe zu beweisen. Wenn dein Glaube darauf beruht, dann kann ich dir die große Krise irgendwann in der Zukunft schon prophezeien. Oder? Wer in diese Haltung verfällt, wo alles immer nur von Zeichen abhängt, wird garantiert früher oder später enttäuscht. Ja, Gott gibt manchmal Zeichen, um in wichtigen Situationen oder um irgendeinen Prozess anzukicken, unseren Glauben zu entfachen und zu stärken. Aber langfristig Reich Gottes bauen muss eine andere Basis haben als Zeichen. Jesus sagte es so, Johannes 20, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Oder man könnte eigentlich besser übersetzen. Frag mich langsam, warum ich eigentlich nicht die Bibel übersetze, weil man kann es wirklich besser übersetzen. Selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Dort geht die Reise hin. Gott will unseren Glauben und nicht primär unseren Glauben an Zeichen, weil die Zeichen sieht man ja, dann braucht es keinen Glauben mehr. Gott will unseren Glauben an sein Wesen, an sein Wort, an das Erlösungswerk seines Sohnes, an die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserer Gemeinde, noch besser fast in unserem Leben. Das will Gott. Gott will unseren Glauben oder nicht mit uns via Zeichen kommunizieren. So wunderbar Zeichen sind, und ich erlebe zum Glück auch immer wieder Zeichen, wahrscheinlich weil ich eben auch zweifle immer wieder und schwach bin, und dann erlebt man Zeichen. Aber darum darf es langfristig nicht gehen. Zurück zu Gideon. Wir sehen, wenn wir seine Geschichte weiterverfolgen, Gideon machte eine ganz zentrale Erfahrung. Und es war diese Erfahrung, und zwar eine Erfahrung mit Gott, es war diese Erfahrung, welche aus ihm den Menschen mit normalen Stärken und Schwächen eben den Glaubenshelden machen. Weil aus irgendeinem Grund unterhalten wir uns ja heute, das ist jetzt mittlerweile etwa 3000, geschätzte 3120 Jahre her oder so, oder? Wir erinnern uns heute an ihn, nicht weil er ein Zweifler war und weil er immer Zeichen brauchte, sondern weil er eben ein Glaubensheld war. Und es war diese Erfahrung, von der wir jetzt sprechen, diese zentrale Erfahrung, die ihn zum Glaubenshelden machte. Kapitel 34. Da erfüllte der Geist des Herrn Gideon. Was für eine tolle Erfahrung, oder? Der Geist Gottes erfüllt, streift ihn nicht nur, sondern erfüllt Gideon. Was für eine tolle Erfahrung. Doch wenn wir es genau anschauen, vor was für einem Hintergrund fand diese tolle Erfahrung statt? Sie fand statt vor dem Hintergrund einer kompletten Katastrophe, oder? Die Midianiter, das wären heutzutage die Araber, das waren die Vorfahren der Araber, die Midianiter überrannten das Land, Chaos und Mord und Totschlag überall. Und mitten da drin wurde Gideon vom Geist des Herrn erfüllt. Also nicht irgendwie an einer Konferenz oder so, sondern mitten da, ganz schwierige Zeiten. Und bis zu diesem Punkt hatte sich Gideons Glaubenskampf fast wie unterirdisch abgespielt, oder? Im privaten Rahmen seines Herzens, wie er da mit seinen Zweifeln ringt. Mit seiner Familie kriegte er auch Krach und so. Sie schmissen ihn raus aus seinem Dorf. Es war alles schon schwierig genug. Aber das machte er alles noch in seiner eigenen Kraft. Aber jetzt, wo es jetzt wirklich langsam über die Hutschnur geht mit dieser Invasion der Araber, der Midianiter, da erfüllte ihn der Geist des Herrn eben mit Kraft von oben. Und es war dieses Schlüsselerlebnis, welches aus Gideon eben den Glaubenshelden macht, von dem ein paar wenige heute noch sprechen. Oder? Diese Erfüllung mit Gottes Geist. Und jetzt ist eben gerade diese Erfüllung mit Gottes Geist, das ist ein sehr, sehr weitläufiges Thema, mit dem ich in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte. Heute einfach möchte ich mich konzentrieren auf die Frage, vielleicht die Bibelfesteren unter euch, oder? Die haben, in denen taucht die Frage auf, ja, jetzt haben wir immer gemeint, der Heilige Geist sei an Pfingsten, so circa des Jahres 33 nach Christus ausgegossen worden, oder? Wie kommt es jetzt, dass er hier erscheint, circa 1120 vor Christus, oder? Was macht jetzt da der Heilige Geist im Alten Testament auf einmal? Und meine Antwort auf diese Frage ist, wir glauben ja, wie alle anderen christlichen Kirchen auf der Welt, an einen dreieinigen Gott, an einen Gott mit dem Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hast vielleicht, wenn du bei der Taufe dabei warst, am letzten Sonntag, hast du das vielleicht mitbekommen. Wir taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und doch glauben wir an einen Gott. Und dieses Konzept passt irgendwie nicht ganz in unseren menschlichen Schädel hinein, oder? Und darum habe ich so eine Analogie. Jetzt ist meine persönliche Analogie des dreieinigen Gottes ist so eine Art wie eine Band mit drei Musikern, oder? Bass und Gitarre und Schlagzeug hinten, oder? So stelle ich mir, also natürlich nicht körperlich, aber ich stelle mir so stelle ich mir den dreieinigen Gott vor. Sind nicht die drei Musiker. Gott ist die Band, oder? Diese Band mit drei verschiedenen Musikern ist unser Gott, oder? Und je nachdem, in welchem Teil der Weltgeschichte und je nachdem, in welchem Teil der Bibel oder auch je nachdem, in welchem Teil unseres eigenen Glaubenslebens wir uns befinden, je nachdem dominiert das eine oder andere Instrument dieser Band. Vater, Gott Sohn oder Gott Heiliger Geist. Und dann spielt einer ein Solo und die anderen begleiten, spielt wieder der andere ein Solo und die anderen begleiten. Aber es ist der eine Gott in drei Manifestationsformen oder so. Und man sieht das in der Weltgeschichte, also ich sehe es dort, du vielleicht nicht, oder? Aber man sieht ganz klar, Alten Testament, das Zeitalter des Vaters, oder? Darum reden wir ja darüber, weil im Alten Testament musst du den Heiligen Geist schon ein bisschen suchen, oder? Altes Testament, Zeitalter des Vaters, Katholizismus und Orthodoxie, so bis 1500, Zeitalter des Sohnes, überall hängt Jesus am Kreuz, oder? Überall hat es Kreuze und so, und das ist mega wichtig für sie damals. Protestantismus, zu dem wir ja auch, wir sind so einer der letzten Ausläufer des Protestantismus, ab 1500, fing das Zeitalter des Heiligen Geistes richtig an. Oh, der Heilige Geist, via die Gemeinde, schon Calvin lehrte den fünffältigen Dienst, die Gaben des Heiligen Geistes, nicht so, wie wir es heute lehren. Wir wissen mehr darüber als er. Aber es sind wie eine Art Phasen, in der Bibel Phasen, Weltgeschichte Phasen, eventuell in unserem Glaubensleben auch Phasen, wo der Vater dominiert mit den Geboten, mit den Gesetzen, wo der Sohn dominiert mit seiner Gnade, wo der Heilige Geist dominiert mit Eingebung oder Inspiration, die wir erleben. Und es ist immer der gleiche Gott und es ist der eine Gott und es ist der dreieinige Gott. Eben die ganze Band, die spielt im Hintergrund und es ist einfach eine dieser Manifestationsebenen, die dominiert. So erkläre ich mir jetzt diese Tatsache, dass da praktisch in der dunkelsten Ecke des Alten Testamentes der Geist Gottes ein Solo gibt, oder? Bei Gideon. Und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Du stellst es dir vielleicht anders vor und vielleicht denkst du auch, was erzählt er jetzt da wieder für einen Kabis? Aber ich stelle es mir so vor. Und es ist ein bisschen wir sind ja frei, wir müssen ja versuchen, die Bibel zu verstehen, so wie wir sie verstehen. Und ich möchte solche Spekulationen, oder eben, es ist ja eine Analogie, eine Illustration, nicht zu fest in den Vordergrund stellen. Wichtig ist, oder mitnehmen möchten wir von Gideon, diesem frühen Charismatiker, oder Vorläufer der Charismatiker in der späten Bronzezeit. Wir möchten nicht Spekulationen mitnehmen, sondern da ist ein konkretes, praktisches Angebot in dieser Gideon-Geschichte, etwas für dich und für mich zum Nachhause-Nehmen. Und es sind zwei Sachen, und fand es interessant, unsere Teenie-Band hier, ich habe mir ungeheure Sorgen gemacht, ui nein, wie kommt euch das raus und so. Und wie ist jetzt der... Und wenn jetzt die etwas völlig Falsches spielen und so. Und wenn sie nicht die richtigen Lieder singen. Aber es war mega interessant. Ich fand es mega stark. Das letzte Lied, da ging es um Stärken und Schwächen. Und das Angebot heute, was ich jetzt einfach mitbringe für heute, geht es genau auch darum. Wenn du Stärken hast, Und gerade diese Stärken, trotz deiner Stärken kommst du nicht richtig weiter, weil dich deine Zweifel binden, wie einst Gideon. Wenn du eigentlich siehst du etwas, eigentlich hast du eine Vision, eigentlich könntest du stark sein, aber deine Zweifel binden dich. Wie einst Gideon. Dann komm ins Segnungsteam heute Morgen. Sie sollen für das beten, was Gideon zugesprochen wurde damals. Die Erfüllung mit Gottes Geist. Eine Erfüllung, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in eine Stärke hineinkommt, dann bringt er meistens eine Aufgabe mit sich. Ich und Sue hoffen jetzt natürlich, dass deine Stärke putzen ist und du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber es könnte auch etwas anderes sein. Es kann irgendetwas sein, vielleicht etwas viel Wichtigeres. Aber wenn deine Zweifel deine Stärken blockieren oder eine Stärke von dir blockieren, komm ins Segnungsteam heute. Sie sollen für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass deine Stärke mit Heiligen Geist erfüllt wird, beten. Das ist Angebot Nummer 1. Auch wenn du in Herausforderungen stehst, die du nicht handeln kannst, Gesundheit, Job, Familie, wenn du Schwächen hast, wenn du selber weißt, hey, keine Chance mit den Abschlussprüfungen, keine Chance auf dem Jobmarkt, irgendwas. Wenn dein Land, vielleicht sind nicht die Araber eingefallen, aber irgendwie dein Land ist unter Wasser, komm ins Segnungsteam heute Morgen, damit sie für eine solche Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten für dich, dass du wie Gideon Kraft bekommst, deine Schwächen zu überwinden. Das ist das Angebot für heute. Und viel weiter geht es nicht. Ich habe das sehr stark auf dem Herzen. Ich hoffe, es spricht jemanden oder an. Lass für deine Schwächen und Stärken. An beiden Orten kann der Geist Gottes ansetzen. Die Bedingung ist, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, möchte es damit bewenden lassen und eigentlich noch beten für euch jetzt. Hä? Ist das gut? Oder soll ich nochmal anfangen oder so? Oder noch ein bisschen mehr? Nein, kommt mir auch gar nicht mehr in den Sinn. Let's get up, also stehen wir auf und ich bete noch. Herr, ich bete für unsere Gemeinde. Wir brauchen auch eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In unserem Langsam gehen uns diese komischen Gottesdienste auf den Geist, also mir wenigstens. Und wir brauchen mehr von dir, Herr, in dieser Situation. Ich möchte beten, Herr, dass du uns als Gemeinde, uns als eine deiner Botschaften hier in Winterthur mit Heiligem Geist neu erfüllst, eine neue Ausgießung schickst, irgendetwas schickst uns zu ermutigen, zu stärken. Wir wollen Glaubenshelden sein, Herr, nicht Menschen, die Angst haben oder zweifeln oder sich nicht mehr hierher getrauen. Verjag diesen Virus aus dem Land und die behördlichen Maßnahmen, die noch fast schlimmer sind, auch gleich. Und erfülle uns mit Kraft von oben und Glauben und Zuversicht. Und wir wollen Siege feiern zu dieser Zeit, nicht uns mit so Zeug herumschlagen. Und ich danke dir, Herr, für eine Ausgießung des Heiligen Geistes bei jedem Einzelnen von uns, in jedes leere Herz, immer das Umhocken, die Heil. Nichts läuft, alles zu. Ja, vielleicht ist es Zeit, zurückzukommen zu unserem Gott und wieder von ihm Inspiration zu empfangen. Nicht immer nur irgendwie von elektronischen Quellen, sondern aus unserem Herzen, aus unserem eingebauten Handy hier, wo wir mit Gott kommunizieren. Gieße aus mehr vom Heiligen Geist, Herr, über deinem Volk in den kommenden Tagen und Wochen, damit wir weitermachen können hier. Du stehst über allem. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Lass es uns spüren, Jesus. Lass es uns erleben in der Woche, die kommt. Seid gesegnet mit mehr vom Heiligen Geist in eurem Leben, eurer Woche, euren Umständen. Im Namen Jesu. Amen.